Hallo und herzlich willkommen zu Quadriga, dem internationalen Talk aus Berlin. Die Situation am Persischen Golf wird von Woche zu Woche gefährlicher. Iran setzt einen weiteren Tanker fest. Amerikaner und Briten erhöhen die Truppenpräsenz in der Region. Die USA suchen nach weiteren Verbündeten, um die Schifffahrt im Golf zu schützen. Doch Europa weigert sich, hält stattdessen am Atomdeal mit Iran fest, den Präsident Trump vor gut einem Jahr aufgekündigt hat. Wir fragen deshalb heute: Iran-Krise, Europa auf verlorenem Posten? Und diskutieren möchte ich darüber mit folgenden Gästen. Shayan Arkian ist Chefredakteur von Iran Anders, einer Online-Publikation, die versucht, ein alternatives Bild der iranischen Republik im Westen zu vermitteln. Er sagt, Iran erwartet zu Recht von der EU, der größten Wirtschaftsmacht der Welt, die Umgehung von US-Sanktionen. Cornelius Adebar, er ist Iran-Experte und arbeitet als Berater und Analyst für die Denkfabrik Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er sagt, damit die Europäer nicht in eine mögliche militärische Auseinandersetzung hinein schlafwandeln, müssen sie eine diplomatische Initiative zur regionalen Sicherheit am Persischen Golf starten. Und Theresa Tropper, sie berichtet regelmäßig für die Deutsche Welle aus dem Iran und ist gerade wieder auf dem Weg dorthin. Sie sagt, jeder Versuch, die Krise am Golf ohne Teheran zu lösen, ist zum Scheitern verurteilt. Frau Tropper, mit Ihnen möchte ich beginnen. In diesen Tagen hat Iran jetzt den dritten westlichen Tanker im Persischen Golf festgesetzt. Die Amerikaner und Briten bereiten sich offenbar auf einen militärischen Einsatz vor, schicken immer weitere Truppen in die Region. Steht ein Krieg bevor?
Die Gefahr dafür ist natürlich da, auf jeden Fall. Gerade wenn so viele Schiffe dort in der Meerenge im Einsatz sind, besteht immer die Gefahr, dass irgendwas passiert und dann darauf Reaktionen passieren, die sich dann hochschaukeln und es am Ende tatsächlich zu einem bewaffneten Konflikt kommt. Eigentlich glaube ich es aber nicht, denn eigentlich hat keiner der Akteure, die da im Einsatz sind, ein Interesse daran. Die USA, zumindest Donald Trump selber, kann eigentlich kein Interesse an einem bewaffneten Konflikt haben. Der wäre auf jeden Fall verlustreich. Und der Iran hat auch kein Interesse. Das Land leidet auch unter den Wirtschaftssanktionen schon stark genug. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Teheran besonders große Lust darauf gibt, jetzt auch noch in einen militärischen Konflikt zu kommen.
Herr Adebar, sehen Sie es auch so? Ist der Konflikt beherrscht oder droht er zu eskalieren?
Ich denke, die Analyse ist insoweit richtig, dass die beteiligten Parteien Iran und USA eigentlich kein rationales Interesse an einem Krieg haben. Das schließt aber nicht aus, dass es dazu kommt, weil eben die Gefahr der Eskalation in der Region so groß ist. Und die Maßnahmen, die auf beiden Seiten ergriffen werden, deuten ja in diese Richtung. Ich denke, was relativ auch noch zielführend ist, sind die Verbündeten in der Region sich anzuschauen. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, die US-Verbündeten sind sehr ruhig geworden über die vergangenen Wochen und Monate, weil die natürlich auch kein Interesse an einem Krieg haben. Und dieser abgeblasene Angriff, Vergeltungsangriff der Amerikaner nach dem Abschuss einer iranischen Drohne, spricht ja auch Bände. Da hatte der US-Präsident gesagt, es sei nicht verhältnismäßig, darauf militärisch zu reagieren. Also für den Moment bleibt es aber trotzdem sehr konfliktreich.
Herr Arkian, was glauben Sie? Wird der Iran weiter die Handelsschifffahrt im Persischen Golf behindern? Läuft das nicht auf eine militärische Aktion hinaus?
Es steht ja erstmal noch nicht fest, ob die Tanker, die sabotiert worden sind, von iranischer Seite aus gemacht worden sind. Zum Beispiel die Emirate schiebt die Schuld nicht Iran. Es gibt nur einen Fall, wo der britische Tanker beschlagnahmt worden ist. Und das war ja als Reaktion darauf, als London einen iranischen Tanker in der Straße von Gibraltar festgesetzt hat. Also ich glaube nicht, dass Iran derzeit in diesem Stadium ein Interesse an einer Eskalation hat. Allerdings hängt das davon ab, inwieweit die internationale Gemeinschaft Iran dabei hilft, die Sanktionen umzugehen.
Wie schätzen Sie das hier im Studio ein? Sind beide Seiten rational genug, um es nicht zu einem Krieg kommen zu lassen?
Wenn wir damit anfangen, wie die Iraner sich verhalten, dann kann man da durchaus Rationalität dahinter erkennen. Sie haben über ein Jahr lang an dem Deal festgehalten, obwohl die Amerikaner ausgestiegen sind, obwohl die Amerikaner den Deal verletzen, wenn man das so sagen will. Da steckt dahinter, dass sie jetzt versuchen, den Konflikt auszuweiten, um ihr eigentliches Interesse, nämlich wirtschaftliche Beziehungen mit der Welt wieder aufzunehmen, um das durchzusetzen. Also die Iraner lenken gewissermaßen ab, indem sie die Eskalation vorantreiben. Bei den Amerikanern gibt es angeblich eine Strategie, die Strategie des maximalen Drucks. Aber es ist nicht klar, zu welchem Ziel diese Strategie führen soll. Und man muss sehen, dass auch in der amerikanischen Administration zwischen Präsident, zwischen Außenminister und Sicherheitsberater es große Differenzen gibt. Da verhält sich dann vielleicht jeder für sich genommen rational, aber aus der Summe gibt das noch keine Strategie. Ich denke, das Problem ist weiterhin eine unbeabsichtigte Eskalation, dass Vorfälle eintreten, die dann die eine oder andere Seite dazu verleiten, doch militärisch weiter zu eskalieren.
Sehen Sie das auch so, Frau Tropper?
Auf jeden Fall. Gerade von Seiten der Amerikaner konnte man das ja auch sehen an dem abgebrochenen Angriff, an dem Gegenschlag gegen die abgeschossene Drohne. Den hat Trump ja angeblich 10 Minuten, bevor es soweit gewesen wäre, abgebrochen erst, weil er angeblich erst zu diesem Zeitpunkt erfahren hatte, wie verlustreich sowas auch sein könnte. Was ja schon ein bisschen nachdenklich macht, wenn es tatsächlich so kurz vorher erst überhaupt erkannt wird, was die Tragweite für so eine Reaktion wäre. Und das könnte natürlich auch quasi ein Symptom davon sein, dass es eben innerhalb der amerikanischen Administration da unterschiedliche Einschätzungen gibt. Und da kann man sehen, wie knapp man quasi an so einer Eskalation schon vorbeigeschrammt ist. Denn natürlich hätte es von Seiten der Iraner eine Reaktion auf sowas geben müssen. Und dann schaukelt sich sowas eben sehr leicht hoch.
Bevor wir weiterreden hier im Studio, schauen wir uns zunächst einmal eine Chronologie dieses Konfliktes an.
Mit einem Federstrich kündigt US-Präsident Trump vor gut einem Jahr das mühsam ausgehandelte Atomabkommen mit dem Iran, verhängt neue Sanktionen und droht allen, die mit dem Land Handel treiben, die Sanktionen umgehen. Was folgt, ist ein bislang wohldosierter Schlagabtausch zwischen den Kontrahenten. Iran fährt die Urananreicherung schrittweise hoch und mehrere Öltanker werden angegriffen. Die USA machen den Iran dafür verantwortlich. Großbritannien setzt einen iranischen Öltanker vor Gibraltar fest. Iran revanchiert sich in der Straße von Hormuz mit einem britischen Tanker. Vorläufiger Höhepunkt: Die USA verlegen Flugzeugträger und Bomberstaffel in die Golfregion. Trump droht mit der Vernichtung Irans. Einen geplanten Angriff sagt er jedoch kurzfristig ab. Krieg mit dem Iran sei die Mutter aller Kriege, kontert vor kurzem Irans Präsident Rouhani und zeigt sich dennoch gesprächsbereit. Alles nur Theaterdonner vor Verhandlungen?
Der israelische Diplomat Shimon Stein hält es auch für möglich, dass, Zitat, dass derzeitige Säbelrassen bloß Getöse vor Verhandlungen ist. Wie sehen Sie das, Herr Acker?
Das sehe ich genauso. Also Teheran möchte derzeit die Verhandlungsmasse erhöhen, wenn es zu einer Verhandlung mit Trump oder einer nächsten Administration kommt. Und es möchte auch den Druck auf die internationale Gemeinschaft erhöhen gegen die US-Sanktionen, die ja unilateral und selbst nach dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages völkerrechtswidrig sind, zu umgehen. Also es hängt also von der internationalen Gemeinschaft ab, inwiefern man diesen Konflikt deeskalieren kann.
Die Taktik von US-Präsident Trump, das haben wir in vielen Situationen gesehen, ist es ja, erst maximalen Druck aufzubauen, seine Gegenspieler an den Verhandlungstisch quasi zu nötigen, um dann aus einer Position der Stärke heraus zu verhandeln. Wird das diesmal auch so laufen, Herr Adebar?
Ich glaube, dass gerade das Beispiel Nordkorea, was vielleicht darauf zutreffen könnte, auf diese Taktik, das zeigt eigentlich, dass es nicht funktioniert. Es gibt zwar Gipfeltreffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem Führer Nordkoreas, aber es gibt bisher keine Ergebnisse. Man ist der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel nicht näher gekommen. Im Gegenteil, man macht Rückschritte. Hinzu kommt, denke ich, das wird jeder Iran-Kenner auch bestätigen, dass Iran sich auf dieses Spiel des Drucks nicht einlassen wird. Es geht gerade den Iranern auch sehr stark darum, in solchen internationalen Auseinandersetzungen Gesicht zu wahren, Position zu wahren. Und ein Einknicken und ein Treffen mit Präsident Trump ist derzeit nicht in Sicht. Es gab offensichtlich, darüber wird berichtet, es gab Anfragen am Rande der UNO-Generalversammlung oder jetzt kürzlich mit dem iranischen Außenminister, dass er ins Weiße Haus eingeladen wurde. Und Iran hat immer abgelehnt, um beispielsweise Druck aufzubauen, um Verhandlungsmasse aufzubauen. Aber Iran ist kein Partner, der sich so leicht an den Tisch bringen lässt.
Sehen Sie das auch so, Frau Tropper?
Ja, auf jeden Fall. Die Gegnerschaft zu den USA ist ja im Iran selber auch ein großes Thema. Darauf fußt ja auch so ein bisschen die Staatsgründung. Und zu leicht nachzugeben ist schwierig, auf jeden Fall. Eben wegen eines Gesichtsverlustes. Aber es macht eben auch nicht so richtig viel Sinn, wenn man darüber nachdenkt, dass durch die Verhandlungen ja schon eine Annäherung stattgefunden hat zum Atomdeal und die USA im Nachhinein jetzt aber einen Rückzieher gemacht haben. Deswegen ist die Argumentation in Teheran so, es macht gar keinen Sinn, mit den USA zu verhandeln. Die halten sich ja sowieso nicht dran. Die haben schon einmal quasi einen kompletten Rückzieher gemacht. Wo soll der Sinn sein, überhaupt mit dieser Administration zu verhandeln? Und da haben Sie natürlich schon einen Punkt. Also warum sollte man nochmal verhandeln, wenn das erste Mal einfach so zurückgenommen wurde?
Herr Akian, die USA gelten ja in den Iran als mehr oder weniger der große Teufel, wenn man es mal so salopp sagen darf. Setzt man sich nicht, wenn die Not groß ist, auch mit dem den Teufel an einen Tisch?
Ich muss da kurz etwas korrigieren. Es darf nicht der falsche Irrtum, unterliegen, dass Irans Außenpolitik ideologisch bestimmt ist. Also auch die Bezeichnung der große Satan ist eine Reaktion auf die amerikanische Politik gewesen. Also die Iraner begründen ihre Außenpolitik hinsichtlich der USA als eine Reaktion und sie ist nicht ideologisch bedingt. Das heißt, auch der Grund, warum Iran jetzt sich nicht an den Verhandlungstisch mit Trump setzt, hat strategische Gründe, weil das würde ein Signal an anderen Staaten senden, dass Abkommen mit der Islamischen Republik jederzeit widerrufen kann, indem man nötig die Republik unter Druck setzt. Und die Iraner sehen ja auch, dass die Trump-Regierung in der Hinsicht nicht zufällig ist, dass das eigene Abkommen nicht einhält, also abgesehen davon, dass Abkommen von vorigen Administrationen aufkündigt oder bricht, sieht man das Beispiel Mexiko, dass als Trump Mexiko sehr stark unter Druck gesetzt hat, NAFTA neu verhandelt worden ist, dass nach dem Abkommen dann wiederum Trump nachverhandelt hat. Also aus iranischer Sicht ist Trump da nicht zuverlässig.
Ja, was heißt das denn? Heißt das, dass Sie glauben, dass es nicht zu Verhandlungen kommt?
Wie es derzeit aussieht, ja.
Das ist natürlich die große Frage, wie kommt man zu Verhandlungen aus dieser Position, in die sich die beiden Parteien gebracht haben. Trotzdem will ich widersprechen und das ist vielleicht auch gut so. Nach meiner Analyse ist die iranische Außenpolitik ideologisch, sie ist nicht verblendet, aber sie folgt natürlich einer gewissen Ideologie. Dazu gehört Anti-Amerikanismus, Anti-Zionismus, eine Art dritte Welt-Ideologie. Das sind Dinge, die iranische Außenpolitik prägen. Dazu kommt ein regionaler Machtanspruch, das ist nichts Unnatürliches, aber das sind Dinge, die iranische Außenpolitik prägen. Trotzdem hat auch die anti-amerikanische Ideologie nicht den Iran daran gehindert, in den 80er Jahren im Zuge der Iran-Contra-Affäre mit den USA zusammenzuarbeiten, Waffenlieferungen durch die USA anzunehmen. Es hat nicht den Iran daran gehindert, jetzt das JCPOA mit den USA abzuschließen. Also eine gewisse Flexibilität, ein gewisser Pragmatismus ist der iranischen Außenpolitik auch innewohnend. Und insofern, es kann zu Verhandlungen kommen. Die Frage ist, wie schafft man das? Wie schafft man das ohne Gesichtsverlust seitens der Iraner, was ein sehr großer Moment ist? Wie schafft man das aber auch in den USA? Der Präsident hat meiner Meinung nach weniger Probleme, sich mit seinen Counterparts an einen Tisch zu setzen. Aber es gibt eben auch die Administration da drumherum, die von ihren bisherigen Positionen abrücken müsste. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung.
Die Frage ist auch, wie solche Verhandlungen aussehen könnten. Denn Trump stellt sich ja wahrscheinlich sowas Ähnliches vor wie mit Nordkorea, also dass er mit dem Präsidenten sich zeigen kann und damit große Fernsehbilder produziert. Und das wird er von den Iranern auf gar keinen Fall bekommen. Schon mit Präsident Rouhani kann ich es mir nur ganz schwierig vorstellen. Aber mit Ayatollah Khamenei ist
wie erklären Sie sich den folgenden Move des US-Präsidenten, dass er nämlich in der vergangenen Woche Sanktionen verhängt hat gegen den Außenminister des Iran? Herrn Zarif, ist der nicht ein möglicher Verhandlungspartner? Warum desavouiert man denn so?
Ja, das ist ja ziemlich widersprüchlich. Einerseits Absolut. Will man Verhandlungen mit der Islamischen Republik, andererseits sanktioniert man den Top-Diplomat, der eigentlich dafür zuständig ist, der auch die Führung hat über die Atomverhandlungen gehabt hat und derzeit immer noch hat. Wenn ich aber kurz noch mal darauf eingehen kann, Sie sagten, dass die Außenpolitik der Islamischen Republik flexibel ist. Deswegen würde ich sie auch nicht ideologisch bezeichnen. Die Iraner bezeichnen das werteorientiert. Das ergibt ein ganz anderes Bild, weil wenn man die als ideologisch betrachtet, dann beziehungsweise bezeichnet, dann hat man den Eindruck, dass die Islamische Republik nicht anders kann, als Widerstand gegen die USA zu leisten.
Die Amerikaner wollen ja, jetzt lassen Sie uns mal ein bisschen zu den Inhalten kommen, die wollen den Vertrag, den Atomdeal neu verhandeln. Und zwar wollen sie jetzt auch reden über das iranische Raketenprogramm und über die Rolle, die Iran generell politisch in der Region spielt, nämlich die Unterstützung von Milizen oder von Staaten, die im Westen angesehen werden als terroristische Milizen. Sehen Sie überhaupt eine Möglichkeit, dass der Iran sich auf solche Verhandlungen einlässt?
Ich sehe zunächst mal drei große Schwierigkeiten bei diesem Ansinnen. Es ist grundsätzlich berechtigt, aber man hat genau diese Punkte bei den Atomverhandlungen in den vergangenen Jahren ausgespart, weil keine Einigung darüber in Sicht war. Das zweite Problem ist, dass die Amerikaner dieses Atomabkommen jetzt verletzen. Das heißt, die Verlässlichkeit der Amerikaner steht in Frage. Warum sollte man jetzt einen noch größeren Deal mit den Amerikanern vereinbaren, wenn man sich nicht weiß, ob die sich daran halten? Und das dritte ist tatsächlich auch die Bedeutung gerade des Raketenprogramms aus iranischer Sicht, da iranischer Sicht in vielen Bereichen der konventionellen Verteidigung seinen Nachbarn sehr stark unterlegen ist, setzen sie gezielt auf Raketenabwehr. Nach iranischem Verständnis ist es defensiv und ist zum Schutz der eigenen Grenzen. Auch da die Erfahrung des Iran-Irak-Krieges, dass eben Iran damals so verletzlich war und sich jetzt auf diese Weise schützen will. Also das sind drei zentrale Punkte, die es zu überwinden gilt. Aber tatsächlich, die Formel müsste am Ende eine regionale Lösung sein. Denn Iran hat Sicherheitsinteressen. Die Nachbarn Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel haben Sicherheitsinteressen, die es zu berücksichtigen gilt. Und die müsste man unter einen Hut bringen. Und das ist zum Beispiel eine Aufgabe, der sich die Europäer stellen könnten.
Im Raum steht ja auch immer noch die amerikanische Formulierung, dass man sich wünscht, dass es zu einem Regime Wechsel kommt im Iran. Wie hinderlich ist das für mögliche Verhandlungen, Herr Akian?
Das ist sehr hinderlich. Es ist sehr schwierig, dass auch wenn die Regierung, ist auch schwierig für die Regierung, das innenpolitisch zu begründen, mit einem Staat einem Abkommen oder zu verhandeln, das eigentlich sich wünscht, dass das System zu stürzen ist. Das ergibt nicht viel Sinn.
Sie sind ja ganz oft im Iran unterwegs, Frau Tropper. Gibt es eigentlich eine zweite Meinung im Iran oder stehen alle Menschen im Iran hinter der Regierung, was diesen Konflikt angeht?
Also grundsätzlich stehen im Iran, so wie in vielen anderen Ländern auch, natürlich nicht alle Leute immer komplett hinter der Regierung. Aber was diesen Konflikt angeht, hat es Trump tatsächlich geschafft, auch Leute, die der eigenen Regierung sonst nicht unbedingt so freundlich gestimmt sind, sie auf ihre Seite zu bringen. Denn egal, ob der Iraner jetzt konservativ ist oder eher reformermäßig veranlagt, also die meisten Iraner sind doch große Patrioten. Und bei einer Bedrohung von außen, die von Trump ja aktuell gefühlt zumindest ausgeht für viele Iraner, versammeln sich dann eben doch viele hinter der eigenen Regierung, die quasi zuerst einmal iranische Interessen verteidigt, zumal Trump ja mit seinen Sanktionen auch und gerade einfache Iraner angreift. Das sind ja die Konsequenzen von Trumps aktueller Politik des maximalen Drucks tragen müssen. Und dementsprechend fühlen die sich natürlich auch angegriffen. Insofern ist, glaube ich, die Meinung, die sich gegen die Regierung gerichtet hat und die Trump immer sagt, dass er sie ansprechen will oder sie irgendwie ermutigen will, die ist eher kleiner geworden.
Wir müssen jetzt über die Europäer mal sprechen. Die haben einen völlig anderen Ansatz als die US-Administration. Die Amerikaner haben sich jetzt zusammengetan mit den Briten, mit Südkorea. Und wie man jetzt lesen konnte in den letzten Tagen auch mit Israel und wollen eine robuste Militäraktion dort zumindest aufbauen, das Drohszenario aufbauen. Sentinel ist der Name dieser Mission. Die Europäer diskutieren über eine Aktion, eine Mission zum Schutz der zivilen Schifffahrt in diesem doch so wichtigen Meer, das so wichtig ist für den Export von Öl. Wie geht sowas zusammen? Was muss da passieren, damit die beiden sich ergänzen? Oder geht das überhaupt, Herr Akian?
Also ich kann davon nur warnen, dass die Europäische Union jetzt eine Schutzmission oder Beobachtungsmission in der Straße, im Straße von Hormuz oder im Persischen Golf installiert. Das wird fatale Signale senden an Teheran, zumal die Europäer bisher praktisch nichts getan haben, um die US-Sanktionen zu umgehen. Wenn die Ausgangslage anders wäre, wenn die Europäer ähnlich wie China dabei wären und dabei sind, die Chinesen machen das ja vor und die Europäer nicht, die Sanktionen umzugehen, beispielsweise indem iranisches Öl gekauft wird, dann würde die Lage noch anders aussehen. Da müsste man aber darüber sprechen, inwiefern so eine Schutzmission oder gar Beobachtungsmission völkerrechtskonform ist, weil eigentlich ist das im Widerspruch zu den Seerechtsübereinkommen, so eine Mission ohne Zustimmung des Küstenstaates.
Ich muss das etwas differenzierter sehen. Ich denke, was für die Europäer grundsätzlich wichtig ist, ist, dass sie definieren, was ihre Interessen sind. Und da gehört zum Beispiel die freie Schifffahrt dazu. Und das ist zunächst mal unabhängig von dem Atomabkommen. Das Atomabkommen, noch mal kurz, kam ja auch zustande, weil man gesagt hat, wir fokussieren uns auf ein Thema und versuchen dort eine Lösung herbeizuführen, obwohl wir in vielen anderen Themen anderer Meinung sind mit Iran und eben andere Positionen vertreten als Iran. Also diese Differenzierung war möglich und hat dazu geführt, dass man das Atomabkommen hatte. Ähnlich muss es jetzt sein. Man muss auf der einen Seite mit den Iranern zusammen am Atomabkommen festhalten und daran arbeiten können und gleichzeitig aber auch der iranischen Führung klar machen, dass das Angreifen von Schiffen, das Festsetzen von Schiffen, dass das nichts ist, was die Europäer tolerieren. Und auch die Interpretation des Seerechts sehe ich so, dass freie Handelswege in internationalen Gewässern natürlich nicht nur dem Küsten Staat unterliegen, sondern dass dort eben die Nationen auch freie Schifffahrt sicherstellen können. Das ist also ein Punkt, an dem die Europäer ernsthaft gefragt sind. Ich denke, es ist eine richtige Reaktion, sich nicht vor dem Hintergrund, den Sie richtig beschreiben, sich nicht mit den Amerikanern zusammenzutun, denn dann würde man tatsächlich Partei ergreifen. Aber über eine europäische Mission nachzudenken macht Sinn, denn es sind eben auch europäische Schiffe, die betroffen sind.
Herr Arkian hat es ja eben auch schon angesprochen. Wir sollten jetzt kurz mal reden darüber, was die Europäer überhaupt machen können. Sie haben es auch gesagt, Herr Adebar, die Europäer stehen für eine diplomatische Lösung. Aber wie will man denn dahin kommen?
Es ist tatsächlich schwierig, quasi die beiden zerstrittenen Seiten, USA und Iran, wieder an einen Tisch zu bekommen. Aber die wird auf jeden Fall nicht einfacher dadurch, indem man jetzt eigene Schiffe an den Golf schickt, an den Persischen Golf. Der heißt ja nicht umsonst so. Also quasi vor die iranische Haustür. Damit würde sich Europa als Vermittler meiner Meinung nach unglaubwürdig machen. Insofern wäre ich da tatsächlich relativ zurückhaltend. Und dann muss man eben alle vorhandenen diplomatischen Kanäle nutzen in beide Richtungen. Nach Teheran gibt es die, in die USA gibt es die eigentlich auch. Wie belastbar die im Moment sind, ist tatsächlich die Frage. Aber das ist die einzige Chance, die Europa hat. Denn wirtschaftlich kann Europa offenbar wenig ausrichten. Es gibt ja tatsächlich die iranische Forderung, dass Europa sich mehr engagieren muss zur Umgehung der Sanktionen. Es gab auch Versuche dazu mit Instex, einem Mechanismus, um diese Sanktionen zu umgehen. Es hat alles nicht funktioniert. Solange Washington dagegen steht, ist es einfach offenbar sehr schwierig für die Europäer. Und so können sie nur vermitteln und versuchen, das alles wieder an einen Tisch zu bekommen.
Sie haben eben ein wichtiges Wort gesagt, Glaubwürdigkeit. Ich habe da so meine Zweifel, ob der Iran die Position der Europäer für glaubwürdig hält.
Nein, eben das ist das Problem. Das, was Herr Adebar sagt, ist gut und schön, aber das Problem, Iran wird das so nicht wahrnehmen. Und ich glaube, die Europäer werden Schwierigkeiten haben, Teheran zu erklären, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Zumal der Konflikt im Persischen Golf ja erst entstanden ist, als Trump nicht, wie es oft heißt, den Vertrag, das Atomabkommen gekündigt hat, weil das Abkommen sieht keine Kündigungsklausel vor, sondern es ist ein völkerverbindlicher Vertrag, das vom UN-Sicherheitsrat induziert worden ist, sondern er hat den Vertragswerk, das Atomabkommen gebrochen. Und man muss ja, den Konflikt kann man ja erst lösen, wenn man an der Ursache setzt. Und deswegen ist das, denke ich, kein konstruktiver Schritt, wenn jetzt die Europäische Union vor der Haustür Irans selbst eine Beobachtungsmission durchführt, ohne Zustimmung des Küstenstaates, die erforderlich wäre nach eben Seerechtsübereinkommen.
Eben fiel das Stichwort Instex. Das ist ja ein System, mit dem die Europäer versuchen wollen, durch eine Hintertür doch noch Handel mit Iran zu treiben. Die Europäer wollen das auch, sie haben es versucht, aber das System funktioniert nicht, weil die europäischen Firmen, die Iran mit Waren beliefern sollen oder Iran Waren abnehmen sollen, halt Angst davor haben, dass die Amerikaner sie selber mit Sanktionen belegt. Und dann ist der amerikanische Markt vielen europäischen Unternehmen schon wichtiger als der iranische. Haben Sie dafür Verständnis, Herr Arkian?
Einerseits ja, andererseits nein, weil die Europäische Union hat ja am Anfang eine Verordnung verabschiedet, beziehungsweise eine vorhandene Verordnung, die auf Kuba angewendet war, erweitert und auch Iran einbezogen, dass Firmen, die aufgrund vom Iran-Handel sanktioniert werden, kompensiert werden und Firmen, die sich aufgrund von US-Sanktionen vom iranischen Markt zurückziehen, mit Bußgeld geahndet werden. Das wurde aber mit Instex dann auch aufgeweicht. Also Instex war ja eigentlich dafür gedacht, den Handel mit Iran zu beschleunigen, aber im Endeffekt hat es bisher zumindest das Gegenteil Effekte gehabt.
Jetzt reden wir darüber, was der Iran macht. Der Iran hat nämlich damit begonnen, jetzt schon entgegen der Vereinbarung im Vertrag Uran höher anzureichern, jetzt nicht so hoch, dass man Atomwaffen damit bauen könnte, aber dennoch einen klaren Verstoß gegen die Regeln des Vertrages. Warum tun Sie das?
Das ist ganz einfach eine Strategie, um noch mehr Druck zu erzeugen. Denn man muss sehen, dass der Iran ein Jahr lang die Füße stillgehalten hat, nachdem Trump quasi sich zurückgezogen hat aus dem Abkommen, das einseitig quasi aufgekündigt hat. Der Iran hat erstmal gar nicht reagiert. Der Iran hat abgewartet und hat gesagt, okay, es gibt noch andere Vertragspartner, mal gucken, ob die das kompensieren können. Ein Jahr lang. Und in der Zeit ist überhaupt nichts passiert. Die Europäer haben immer beteuert, ja, wir machen, wir versuchen. Es hat aber irgendwie zu nichts geführt. Richtig. Und so ist es jetzt einfach ein Schritt, einen Schritt nach dem anderen, immer die rote Linie ein Stück weiter zu verschieben, zu überschreiten, in der Hoffnung, damit eben genug Druck zu erzeugen, dass von der anderen Seite Reaktionen kommen, die die Sache für die Islamische Republik besser machen.
Beide Seiten erzeugen mehr Druck. Ist es nicht Zeit, Druck aus dem Kessel zu nehmen? Und wie kann man das machen?
Das klingt nach einem schönen Bild. Ich will an zwei Stellen einhaken. Also zum einen möchte ich sagen, es ist nicht nichts passiert ein Jahr lang. Was eben passiert ist, ist, dass die Europäer aktiv Position bezogen haben. Sie haben diese Verordnung noch mal in Kraft gesetzt, die eben eine grundsätzliche Klärung ist, dass die Europäer sich nicht an die US-Sanktionen halten. Und sie haben Instex aufgebaut. Sie sagten, Instex funktioniert nicht. Ich denke, es ist zu früh zu sagen, dass es nicht funktioniert. Es ist in der Aufbauphase. Und natürlich müssen Unternehmen überhaupt erst mal dazu gebracht werden, diese Plattform zu nutzen. Es geht ja letztlich darum, es geht auch um keine Umgehung der US-Sanktionen. Instex ist so aufgebaut, dass vor allen Dingen im Anfang der humanitäre Handel im Vordergrund steht. Also Güter, die sowieso gehandelt werden dürften, Lebensmittel, Medikamente und ähnliches, Medizinprodukte, die aber aufgrund der Zurückhaltung der Banken, die sich mit Iran-Geschäft, mit Iran-Transaktionen nicht die Finger verbrennen wollen, einfach nicht abgewickelt werden können. Und da kommt dieses Instrument. Und das braucht eine Aufbauphase. Das ist nicht genug für Iran. Also Iran hätte sich in dem einen Jahr mehr gewünscht. Das kann man so feststellen. Das ist richtig. Aber die Europäer versuchen eben das zu tun, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten getan werden kann. Und da kann man jetzt auch dran ansetzen. Man kann überlegen, wie kann man Instex, diese Plattform, ausweiten? Gibt es vielleicht mehr Produkte? Kann man mittelfristig vielleicht auch Ölhandel darüber abwickeln? Die Instex, die Staaten, die Instex gegründet haben, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, sind dabei, Kreditlinien zur Verfügung zu stellen, dass eben Handel auch im Vorfeld schon finanziert werden kann. Man könnte andere Vertragspartner, China zum Beispiel, die ja auch das Atomabkommen unterzeichnet haben, mit an Bord nehmen. Also da lässt sich durchaus was machen. Und das würde dann natürlich dafür sorgen, dass Iran mittelfristig auch wieder mehr Handel treiben kann. Also insofern wäre das vielleicht eine Möglichkeit, diesen Druck runterzunehmen, wie Sie sagen.
Da war jetzt viel hätte und könnte. Mit dem Spiel, Herr Akyan, der Iran kann eigentlich nicht einverstanden sein mit der Herangehensweise der Europäer. Das geht dem Iran, das geht Teheran nicht schnell genug.
Ja, es geht nicht schnell genug. Ich denke, die Europäer sehen sich auch kleiner, als sie sind. Sind die größte Wirtschaftsmacht. Eigentlich macht Sanktionen immer Sinn, wenn die größere Wirtschaft die kleinere Wirtschaft sanktioniert. Und wenn man das, was man von Trump weiß, wenn man die Amtszeit von Trump betrachtet, bricht er zwar Wirtschaftskriege vom Zorn wegen der Wirtschaft, aber nicht wegen außenpolitischer oder sicherheitspolitischer Belange. Er ist ein Geschäftsmann und die Außenpolitik und Sicherheitspolitik, das sind Dinge, die ihn eher nicht angehen. Ich gehe kaum davon aus, wenn die Europäische Union beispielsweise direkt oder durch eine Firma, die ein 100-prozentiger Eigentum der Europäischen Union ist, Öl von Iran erwirbt und an den Mitgliedstaaten verteilt, dass die USA diese Firma durch die Europäische Union sanktionieren wird. Selbst die Türkei umgeht derzeit die Sanktionen. Und wenn Teheran sieht, dass Länder wie die Türkei oder China die Sanktionen umgehen, und interessanterweise bisher gibt es auch keine Sanktionen gegen die Türkei und China wegen der Umgehung der Sanktionen, dann gehen sie auch natürlich davon aus, dass Europa das erst recht machen kann. Als die größte Wirtschaftsmacht der Welt.
Europa bietet ja schon im Moment so ein Bild des Jammers. In Berlin wird nicht über das Thema Persischer Golf geredet, in Brüssel und in Straßburg auch nicht. Wieso diese Zurückhaltung, wieso nicht mal ein mutiger Griff in die Trickkiste der Diplomatie und mit einem Vorschlag kommen, einer diplomatischen Lösung dieses Konfliktes? Wieso diese Zurückhaltung?
Eigentlich hat sich Europa ja schon relativ weit aus dem Fenster gelehnt, indem sie sich quasi klar positioniert hat und gesagt hat, was die Amerikaner gemacht haben, ist falsch, die Aufkündigung des Abkommens. Teheran hält sich bisher daran. Wir sollten zu diesem Abkommen zurückkommen. Also es war eigentlich schon ein relativ deutliches Statement gegen Washington, was in dieser Deutlichkeit ja auch nicht so häufig vorkommt. Und das Interesse, die Beziehung mit dem Iran quasi auf dem gleichen Level zu halten, wie sie es unter dem Deal gab, sind ja auch da. Die Frage ist, was kann Europa überhaupt leisten? Denn alleine ist es schwierig. Zwar, es stimmt, Europa ist eine große Wirtschaftsmacht, aber finanzmäßig betrachtet ist Europa eben leider auch irgendwie abhängig von den USA, weil eben international viel über den Dollar läuft, auch über das Bankensystem. Und das ist ja das größte Problem, was der Iran eigentlich hat. Es mangelt nicht unbedingt an Leuten, die Handel treiben wollen würden, aber es mangelt an der Möglichkeit, den auch finanziell abzuwickeln. Man kann sich das schwer vorstellen, aber das Land ist wirklich komplett vom internationalen Finanzsystem abgeschlossen. Ich fahre jetzt in 2 Tagen wieder hin. Das bedeutet, ich muss alles Geld, was ich vorhabe, vor Ort auszugeben, bar mitbringen. Man kann nichts hin überweisen, man kann nichts abheben, man kann keine Kreditkarte benutzen. Und das Problem haben natürlich nicht nur Reisende oder Touristen, sondern auch Firmen. Denn zwar kann der Iran etwas kaufen und bekommt dann auch möglicherweise Waren geliefert, aber er kann es nicht bezahlen. Und dadurch gibt es natürlich auch kein Interesse von ausländischen Firmen, ihm überhaupt was zu verkaufen, wenn sie kein Geld dafür bekommen. Und an diesem zentralen Punkt können die Europäer eben offenbar nicht so viel machen, wie sie gerne wollten.
Ich möchte noch mal kurz zu sprechen kommen auf die Schiffe, die möglicherweise irgendwann mal Geleitschutz bekommen von den Europäern. Was den Schutz internationaler Seerouten angeht, haben die Europäer ja durchaus Erfahrung. Gleich um die Ecke des Persischen Golfs am Horn von Afrika sorgen die Europäer erfolgreich für Sicherheit.
Die Situation am Horn von Afrika in der Meerenge zwischen Djibouti, Somalia und Jemen ähnelt zumindest teilweise der Lage in der Straße von Hormus. Einige 10.000 Schiffe passieren das Gebiet pro Jahr und befördern einen Großteil aller Waren zwischen Afrika, Asien und Europa, auch Hilfsgüter des Welternährungsprogramms. Ein lukratives Ziel für Piraten, die von der somalischen Küste aus Schiffe kapern und Besatzungen als Geisel halten. Seit die Europäische Union die Mission Atalanta vor gut 10 Jahren gestartet hat, ist die Zahl der Angriffe deutlich gesunken. Allerdings gehen auch Russland und China massiv gegen die Piraten vor und die Reeder haben aufgerüstet. Alles in allem gilt die erste maritime Mission der EU zum Schutz der Handelswege als Erfolg. Mission Atalanta, ein Modell für die Straße von Hormuz.
Ja, Herr Adebar. Wir können Seewege sichern. Warum ist es so schwer, zu einer Entscheidung zu kommen, das gleich im Persischen Golf zu machen?
Weil die Verhältnisse dann doch anders sind. Bei der Mission gegen die Piraterie vor der Küste Somalias ging es eben um Piraten und es ging um einen gescheiterten oder nicht funktionierenden Staat auf Landseite. Und es gab einen großen internationalen Konsens, hier ein punktuelles Problem zu beseitigen. Beim Persischen Golf, bei der Straße von Hormuz, geht es um einen größeren geopolitischen Konflikt. Wir haben die verschiedenen Dimensionen bereits erörtert. Es steht im Hintergrund das Atomabkommen, was durch die USA gebrochen wurde. Es geht um den Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran, um regionale Vormachtstellung. Es geht darum, dass Iran eben jetzt gezielt ein Drohpotenzial aufbauen will. Und da kann man nicht einfach nur sagen, wir gehen jetzt gegen diese Tankergefährdung vor, alleine, ohne diese anderen Dinge zu berücksichtigen. Also insofern sehe ich da tatsächlich große Unterschiede. Das Zweite wäre, dass eben auch die Europäer über ihre Kapazitäten reden müssen, über die Schiffe, die man dann vielleicht dahin schicken wollte. Die müssen ja auch irgendwo herkommen. Dann ist man sehr schnell in vielen EU-Mitgliedstaaten bei innenpolitischen Diskussionen über Haushalt, über Verteidigungsfragen und Ähnliches. Also auch das gilt es zu berücksichtigen. Insofern, ich würde die Diskussion gerne getrennt halten.
Herr Akian, Sie haben eben 2 Sachen gesagt. Zum einen, dass die Iraner das auf keinen Fall akzeptieren würden, wenn die Europäer sozusagen Geleitzüge für die zivile Schifffahrt dort vor der Haustür des Iran machen. Sie haben aber auch gesagt, dass die Übergriffe, die es auf die Schiffe gab in der Vergangenheit, nicht von Iran ausgehen. Was könnte denn Iran dagegen haben, wenn das andere waren, die Schiffe angegriffen haben, dass die Schiffe im Persischen Golf Geleitschutz bekommen?
Genauso wie Europa etwas dagegen hätte, wenn Iran die Straße von Gibraltar jetzt schützen wollen würde und auch einen Grund hat, weil ja England einen iranischen Tanker festgesetzt hat, wo die rechtliche Begründung sehr umstritten ist. Ich denke nicht, dass es derzeit erforderlich ist, eine Beobachtungsmission in den Persischen Golf oder in der Straße von Hormuz zu installieren. Einige der Sabotageaktionen, steht bis heute nicht fest, wer das war, andere Festsetzungen von Schiffen, Kriegsschiffen ist übliche Praxis, die gab es bisher schon immer, wegen dem medialen Fokus und wegen, wegen der geopolitischen Situation und der Kündigung und beziehungsweise dem Bruch des Atomabkommens zwischen USA, hat das jetzt einen medialen Fokus erhalten. Und die Festsetzung des britischen Schiffs war ja letztendlich eine Reaktion auf die Festsetzung des iranischen Schiffs. Ich denke nicht, dass das eine deeskalierende Maßnahme ist, wenn die Europäische Union jetzt dort Schiffe entsendet. Deeskalieren wäre es vielmehr, wenn beide Schiffe ausgetauscht werden.
Die Frage ist auch, was war zuerst da? Denn die Eskalation im Persischen Golf kam ja erst, nachdem das Atomabkommen eben aufgekündigt wurde. Und insofern halte ich es für schwierig, quasi das Symptom des Problems zu bekämpfen und mehr Schiffe in den Persischen Golf zu schicken, was die Gefahr eines unabsichtlichen Konflikts zumindest auf jeden Fall hochschrauben würde. Ich glaube, es würde viel mehr Sinn machen, an den Grund des Problems ranzugehen und weiter zu verhandeln. Weil solange das Atomabkommen galt und eingehalten wurde von allen Seiten, war es im Persischen Golf auch ruhig.
Verständlich, dass die Europäer sich nicht von den USA in einen Krieg hineinziehen lassen wollen. Das ist völlig klar. Das ist ein Krieg, von dem sie nicht überzeugt sind. Und das erinnert so ein bisschen auch an die Situation, die wir im Irak hatten vor gar nicht allzu langer Zeit. Hören wir doch mal rein, was der Außenminister der Bundesrepublik in diesen Tagen zu diesem Thema zu sagen hatte.
Wir haben mit den Franzosen und den Briten lange darüber gesprochen, wie eine solche Mission aussehen könnte, auch in Abgrenzung zur amerikanischen Strategie des maximalen Drucks gegenüber dem Iran, den wir für falsch halten. Im Moment ist es so, dass die Briten sich eher einer amerikanischen Mission anschließen wollen. Das werden wir nicht tun.
So, jetzt haben wir gehört, was wir nicht tun wollen. Wir haben Gespräche geführt, die haben alle nichts gebracht. So macht man sich doch überflüssig, oder?
Nein, nicht überflüssig. Man versucht eben, verschiedene Ansätze zu erörtern. Die Europäer sind am Thema des Atomabkommens dran. Sie diskutieren, das ist keine Entscheidung getroffen, aber sie diskutieren eben auch eine Marinemission. Sie versuchen, aber da würde ich Ihnen zustimmen, noch nicht genug, das regionale Blickfeld anzugehen. Dass man sagt, worum geht es denn auch als Grundlage dieses Konflikts in der Region? Es geht um unterschiedliche Sicherheitsinteressen. Die Europäer haben eigene Erfahrung damit, wie man Sicherheitsinteressen regional lösen kann. Es gibt das Beispiel der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die heute die OSZE ist. Das ist nicht eins zu eins übertragbar, aber der Gedanke, dass man Sicherheit nur gemeinsam organisieren kann, das ist was genuin Europäisches. Das ist auch der Hauptunterschied zu der amerikanischen Herangehensweise. Die Amerikaner verfolgen eine Außenpolitik, die grundsätzlich zunächst mal unilateral ausgerichtet ist. Teilweise mit Verbündeten, aber immer von einem unilateralen Standpunkt aus, also nur von Washington aus gesehen. Und da müssten die Europäer mehr machen. Ich kann nur hoffen, da sind wir wieder bei hätte, gebe ich zu, aber dass nach der Sommerpause, wenn sich Brüssel zurechtgerüttelt hat, wenn es eine neue Führung auch in Brüssel gibt, neue Außenbeauftragte, neue Kommission, dass dann die Europäer auch sagen, wir wollen in der Region einen anderen Ansatz verfolgen. Und der ist eben ein kooperativer, ein diplomatischer Ansatz.
Zwei Missionen nebeneinander ist ja auch eine denkbare Art. Die Amerikaner haben Sentinel, die robuste Geschichte. Die Europäer könnten mit einer diplomatischen Initiative kommen, wie auch immer die aussieht. Mir fehlt dafür jetzt ehrlich gesagt auch die Fantasie. Aber Diplomaten sind findig, wenn es darum geht, Lösungen aus dem Dilemma zu finden. Warum nicht eine Kooperation der Amerikaner und der Europäer nach dem Prinzip Good Cop, Bad Cop?
Na, im Prinzip schließt man sich schon allein, wenn man überhaupt eine Mission im Persischen Golf anstrengt, eine eigene, wie auch immer, ja im Prinzip auf die amerikanische Seite. Die Iraner sagen, wir wollen es nicht. Ist auch verständlich, dass sie quasi vor ihrer Küste, vor ihrer Haustür nicht unbedingt Unmengen an fremden Kriegsschiffen rumfahren haben wollen. In dem Moment, wo die Europäer sagen, okay, wir machen eine eigene Mission in derselben Straße von Hormuz, da wird es erstens unheimlich voll. Insofern könnte es dann schon allein überhaupt eng werden, dann noch Tanker durchzubekommen. So groß ist das Ganze nun auch wieder nicht. Und andererseits stellt man sich damit eben klar gegen Teheran und auf die Seite Washingtons, auch wenn man nicht an derselben Mission teilnimmt. Und das finde ich schwierig zu begründen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man noch fair zwischen beiden Seiten verhandeln kann. Denn im Moment sind die Europäer gefühlt von der Position Washingtons ungefähr ähnlich weit entfernt wie von der Position Teherans. Das heißt, sie stehen in der Mitte und müssten beide Seiten dazu bringen, irgendwie auf sie zuzugehen und zu verhandeln. Und das wird auf jeden Fall schwieriger, wenn man sich in Form einer Mission eher an die USA anlehnt.
Wenn wir uns die Bundesrepublik Deutschland mal anschauen, Herr Arkian, eigentlich seit Jahrzehnten mit engen Verbindungen zum Iran, wirtschaftlicher Natur, jetzt in letzter Zeit natürlich nicht mehr. Es gibt auch politische Freundschaften, die nach wie vor existieren. Sind die Iraner nicht wahnsinnig enttäuscht von den Deutschen?
Ja, definitiv. Also es gibt mehrere Umfragen, dass bis vor diesem Kündigung Trumps und des Einjährigen, bis zu dem Einjährigen warten, bis dann Iran angefangen hat, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, war Deutschland immer das beliebteste westliche Land nach seriösen und repräsentativen Umfragen von amerikanischen Universitäten. Das ist es jetzt nicht mehr. Es hat auf jeden Fall den Ruf Deutschlands und auch Europa insgesamt ramponiert, eben weil aus iranischer Sicht die Europäer den Good Cop spielen. Das ist auch problematisch, wenn man jetzt hier anfängt, Bad Cop und Good Cop zu spielen, um amerikanische Positionen durchzusetzen.
Ganz zum Schluss, Herr Adebar, jeder von Ihnen einen Satz zu folgender Frage. Was muss geschehen, damit der gefährliche Konflikt am Golf entschärft wird? Ein Satz bitte nur.
Die Europäer müssen eine Initiative starten, die auf eigenen Interessen beruht, die nicht von Enttäuschungen oder anderen Erweggründen geleitet ist. Und sie muss das regionale Sicherheitsbedürfnis aller Parteien berücksichtigen.
Frau Tropper.
Es muss auf jeden Fall Verhandlungen geben zwischen allen Seiten, und zwar auf Augenhöhe. Nicht in Form einer Bestrafung Iran, sondern wenn alle Seiten auf Augenhöhe über die Ursache des Konflikts verhandeln, nämlich den aufgekündigten Deal, dann könnte es klappen.
Herr Arkian, Sie haben das letzte Wort.
Also ich denke, das Problem ist sehr leicht zu lösen. Sie sagten, man braucht kreative Lösungen. Die Türkei beispielsweise bezahlt die Gaslieferungen mit Gold. Es gibt, und soweit ich weiß, die Notenbank der Europäischen Union ist in Europa, nicht in USA. Und man könnte auch viele dieser Käufe durch Bargeld transferieren, wie es auch andere Staaten machen.
Dann habe ich doch noch eine Frage an Sie. Welche Rolle wünscht sich Iran von Europa?
Dass es eine selbstständige und eigenständige Sicherheit und Außenpolitik verfolgt.
An Sie auch noch einmal die gleiche Frage?
Das ist nicht falsch, aber das muss nicht der Grund für die Europäer sein, zu handeln.
Gut, dann bedanke ich mich hier an meine Gäste. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für diese lebendige Diskussion. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Quadriga gibt es wieder in der kommenden Woche. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen.